Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Alexander Springenschmidt und für alle, die Alexander Springenschmidt nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Er meint Schluss mit 40, 60 oder 80 Stunden Wochen. Entweder man hat lange Wochenenden am laufenden Band oder man arbeitet nur noch halbtags. Alexander Springenschmidt ist Experte für High-Flow-Zeitmanagement und Performance-Psychologie und zeigt, wie man mit weniger Aufwand mehr erreicht, so seine Umsätze steigert, keinen Stress und viel mehr Zeit hat. Sein Buch nennt sich Wochenende ab Mittwoch. Deswegen machen wir diesen Podcast auch an einem Dienstag, weil, naja, ab Donnerstag ist er vielleicht schon im Wochenende. Hallo und herzlich willkommen, Alexander.
Servus, Harald. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
Alexander, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dieses High-Flow-Zeitmanagement-Konzept zu entwickeln? War das etwas heraus aus persönlicher Notwendigkeit, aus einer Lebensphilosophie oder wie ist es eigentlich dazu gekommen, dieses Konzept zu entwickeln?
Naja, ich glaube, wir kennen das alle, wenn man in einem Bereich sehr gut ist, dann fällt einem das selbst oft nicht so auf, sondern erst dann, wenn man von anderen gefragt wird, du, wie machst du das eigentlich? Und genauso war es bei mir, wenn ich so aufrolle ein bisschen. Das hat eigentlich schon auf der Uni angefangen, gell? Ich hab in Mindestzeit studiert, obwohl ich immer nur im Wintersemester auf der Uni war. Und da haben mich meine Kollegen immer gefragt, sag mal, Alex, wie machst du das? Du bist die ganze Zeit surfen oder snowboarden oder irgendwas, aber du bist schneller fertig als wir alle. Und dann hab ich mir gedacht, na gut, ich teile mir die Dinge ein, ich mach's jetzt, aber für mich ist das jetzt nicht wirklich irgendwas Besonderes gewesen, gell? Und dann hat sich das aber so weitergezogen, gell? Und dann, wie wir dann unser erstes Business gehabt haben, meine Frau und ich, also ich muss dazu sagen, wir waren knapp 20 Jahre auf Bali und haben dort von null aufgebaut, ein Hotel, ein Restaurant, eine Surfschule, eine Yogaschule, einen Mountainbike-Park und wir waren eigentlich immer eingespannt, gell? Wir haben eine super Auslastung gehabt, 85% durchschnittlich, das musst du mal bringen. Und dort haben mich dann die Gäste gefragt, sag mal, Alex, wie machst du das? Du bist die ganze Zeit surfen oder bist die ganze Zeit Radlfahren oder machst irgendwas mit uns oder ist es lustig und du bist nie im Büro und der Business läuft voll. Und das war dann schon wieder so, wo ich mir gedacht habe, na, wie mache ich das eigentlich? Eigentlich teile mir die Sachen gut ein. Und dann irgendwann war es dann so, dass wir sind dann zurückgekommen von Bali und dann mit der ganzen Corona-Thematik und mit der ganzen Burnout-Thematik, die ja eigentlich heutzutage schon fast normal ist, wurde das eigentlich immer mehr thematisiert. Alex, wie machst du das? Jetzt habt ihr euch da fangen von dem und dem. Und dann bin ich draufgekommen, okay, eigentlich es ist nicht nur meine Zeiteinteilung an sich, denn wäre es nur die Zeiteinteilung an sich, gäbe es ja kein Burnout. Verstehst? Wenn du jetzt am Ende vom Tag mit einer doppelseitigen To-Do-List fertig bist, und du hast das alles geschafft, fallst aber todmüde ins Bett, dann ist das ja wohl gutes Zeitmanagement, aber nicht nachhaltig, oder? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, was ist es eigentlich? Was ist diese Komponente, oder? Was ist diese Sahne da dabei, was ich mache? Und dann bin ich halt immer mehr, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt wirklich Research und schaue, wie ich funktioniere. Und da bin ich auf ein paar Dinge draufgekommen. Nämlich das eine Schlüssel war das Flow. Der Zustand absoluter Leistungsfähigkeit und Kreativität. Bin dann in die Flow Research reingekippt, davon spreche ich dann später noch ein bisschen. Und das zweite war die Performance Psychologie, so wie du schon am Anfang gesagt hast, gell? Die Performance Psychologie, nämlich im Sinne, kommt auch vom Sport, gell? Im Sinne von, verstehst du, dieser Paradigmenwechsel, gell? Pausen sind schlecht oder du musst alles durchziehen bis zum Schluss und du musst dir langfristige Ziele setzen und das. Aber da geht es viel mehr um den Sprint-Gedanken. Gell? Es muss einfach viel mehr kicken, gell? Dass das wirklich was ist. Und das Dritte, was ich mir immer treu geblieben bin, ist beim Snowboarden oder beim Skifahren, wenn Neuschnee ist, ist zum Skifahren gehen. Gell? Oder beim Windsurfen, wenn der Wind pfeift, ist zum Windsurfen gehen. Oder beim Wellenreiten, wenn das Well da ist, ist zum Wellenreiten gehen. Das heißt also, das was mir gut tut, ja, nicht zu vernachlässigen. So, und aus diesen drei Komponenten, also Flow, Performance-Psychologie und wirklich zu ergründen, wie funktioniere ich, wie kann ich meine Akkus aufladen, bin ich dann auf das Konzept gekommen und ich habe das dann getauft, High-Flow-Zeitmanagement. Weil ganz am Anfang haben wir ja gesagt, es ist eine große Komponente des Zeitmanagements. Nicht? Aber durch das High-Flow da dabei ist die Burnout-Gefahr gleich null sozusagen.
Gibt es
So.
aber eine kurze Zwischenfrage jetzt einmal. Für mich ein großes Element fehlt aus meiner Sicht ein bisschen, oder ist es, vielleicht ist es da irgendwo drinnen in diesen dreien, aber du hattest auf Bali, wie du gesagt hast, ne, dass einige Unternehmen aufgebaut, ein großes Business. Deine Frau und du seid jetzt Gastgeber, Geschäftsführer auf der Tour nach oben beim Seehotel Jägerwirt. Das ist ein Hotel im Winter, im Sommer, High Season, da geht es rund monatelang. Ne? Was mir ein bisschen abgegangen ist, ist es denn auch richtiges Delegieren an Arbeiten, an Mitarbeitern, weil du hattest ja immer auch etliche Mitarbeiter rund um dich, rundherum.
Ja, natürlich. Natürlich. Das kommt, was denn das eine greift ins andere hinein, gell? Schau, wenn du jetzt den Flow zum Beispiel, und es kann leicht sein, dass das jetzt ein bisschen konfus klingt, aber am Ende bin ich mir sicher, dass das Bild vollständig und kompakt ist. Ja, wenn du jetzt den Flow hernimmst, schau, eines der wichtigsten Flow-Elemente ist absoluter Fokus. Ohne den absoluten Fokus geht's nicht, ja? Weil, wie kann ich den absoluten Fokus auf die Businesswelt jetzt umlegen? Schau, wenn wir als Leader, ja, als Business Leaders, unsere absolute Kernkompetenz neben Kommunikation ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist das, wofür wir da sind. So, wie kannst du eine richtige, klare Entscheidung treffen, wenn dein Kopf voll ist? Wenn dein Kopf zugemüllt ist, wenn dein Kopf voll ist mit irgendwelchen Dingen, die du machen musst, die du erledigen musst, Dinge, die dir schon ewig nachhängen, Dinge, auf die du keine Lust hast und so und so und so. So, das heißt also, eins von den absoluten Zielen in meinem Leben ist immer, einen freien Kopf zu haben. So, wenn ich Skifahren und Snowboarden gehe, wird mein Kopf frei, okay? Wenn ich To-Do-Listen abhaken kann, wird mein Kopf frei. Wenn ich sehe, dass meine To-Do-Liste zu groß ist, als dass ich sie alleine abhaken kann, plus wenn ich sehe, dass auf meiner To-Do-Liste 27 Sachen drauf sind, auf die ich null Lust habe, ist mein Kopf nicht frei. So, das bedingt logischerweise zu sehen, okay, was kann wer anders übernehmen, wem vertraue ich genug, beziehungsweise in weiterer Folge oder davor kommend eigentlich, habe ich den richtigen Workflow bereits entwickelt, der flutscht, der nicht reibt, so dass ich diesen richtig entwickelten, von mir richtig entwickelten Workflow jemandem anderen beibringen kann, so dass ich weiß, dass diese andere Person es so macht, als ob es ich selbst machen würde oder besser.
Verstehe, verstehe. Das heißt, das ist eigentlich inkludiert in dem Ganzen auch jetzt einmal, so dass es wirklich funktionieren kann.
Die
Gut.
Schlagwörter dazu sind, du willst, damit du fokussieren kannst, um später zu delegieren, weil du musst ja fokussieren, damit du überhaupt drauf kommst, was du delegieren willst, ja, musst du zuerst einmal priorisieren, dann musst du reduzieren, dann musst du eliminieren, danach kommt immer mehr Klarheit, du kannst immer besser fokussieren, in weiterer Folge kannst du delegieren. Du merkst aber, ich habe vor dem Delegieren reduzieren und eliminieren gesagt. Ja? Denn was würde es bringen, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter mit Dingen zudelegiere, die eigentlich nicht notwendig sind? Verstehst?
Verstehe, ja.
Dann hat der Mitarbeiter das gleiche Problem, das ich gehabt hätte, nämlich der kratzt auch am Burnout, weil der muss 50 Sachen machen, auf die er keine Lust hat und die vielleicht, wo sie denkt, warum muss ich den Scheiß überhaupt machen, nur weil es der Chef sagt. Verstehst? Und es macht keinen Sinn. Das heißt, meine Aufgabe als Chef ist genauso, die Arbeit oder die Workload, die ich meinen Mitarbeitern übertrage, entsprechend zu filtern, sodass der Mitarbeiter checkt, aha, mein Chef macht sich Gedanken und der gibt mir nur Dinge zu tun, die unmittelbar zu unserem gemeinsamen Ziel führen.
Wie ist jetzt mitunter auch das Feedback der Mitarbeiter? Denn im Grunde genommen führst du ja auch eine etwas andere Arbeitskultur ein, die vielleicht seltener klarerweise ist. Und speziell in Hotellerie, Gastronomie, Saisonbedingt kommen ja im Sommer, Winter immer wieder neue Mitarbeiter, die so etwas nicht kennen. Wie ist da eigentlich die Rückmeldung daraus? Was spürst du, was kommt da zurück mitunter als Feedback?
Also jetzt einmal, um ein bisschen eine emotionale Komponente da hereinzubringen, die Mitarbeiter, ich meine, schau, ich hole jetzt ganz kurz aus, wie meine Frau und ich haben das Seehotel Jägerwirt, das ist ein traumhaftes 4-Sterne-S-Haus auf der Duracher Höhe, 1800 Meter, ist einfach mega, im Winter absolut schneesicher, im Sommer immer angenehm fresh, gell? Und das haben wir erst übernommen im Herbst 2022, gell? Also wir sind von Bali zurückgekommen und dann haben eben die Schwiegereltern von mir gesagt, wir würden euch das anbieten. So, und dann haben wir das natürlich gemacht, weil wir sind immer besser gefahren, wenn man Ja sagt zu etwas, als wenn man Nein sagt, ne? Weil wenn ich Ja sage, dann springe ich in einen neuen Fluss, wieder eine Veränderung, und ich habe keine Ahnung, wo mich der Fluss hintragt, aber ich bin einfach reingesprungen, weil um was geht's denn im Leben? Wir wollen Erfahrungen machen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen uns aus der Comfortzone bewegen, gell? Und das heißt also, die Mitarbeiter, für die war das neu, gell? Und die kommen zu mir her, jetzt wirklich der Großteil, natürlich gibt's immer welche, die nicht, den man nicht mit einschließen kann, aber der Großteil der Mitarbeiter kommt her und sagt, du Alex, wir haben noch nie so gerne gearbeitet wie jetzt, seitdem ihr die Führung übernommen habt. So, das bedeutet natürlich, schau, das ist so, wie wir es auf Bali genauso gemacht haben. Mein Ziel war immer, dass jeder Mitarbeiter von mir stolz ist, für mich oder bei mir oder in unserem Betrieb arbeiten zu dürfen. Ja, das ist der Grundgedanke. Deshalb haben wir auch keine Mitarbeiterprobleme im Hotel, weil sobald eine Stelle frei wird, sagen wir das unter den Mitarbeitern, und dann freuen sich die, wenn sie das jemanden von ihren Freunden oder Bekannten weitervermitteln können, weil wir einfach coole Chefleute sind. Verstehst? Wir zahlen ein gutes Geld und wir verlangen nur realistische Dinge. Wie kann ich nur realistische Dinge von den Mitarbeitern verlangen? Ganz einfach, indem ich alles oder den Großteil von dem, was ich von jemandem verlange zu tun, schon einmal selbst gemacht habe. Ich komme zurück auf den Workflow, den ich vorher gesagt habe. Es würde mir nichts bringen, wenn ich jetzt in einer für mich neuen Position alte Strukturen einfach so übernehme. Ja? Sondern ich will zuerst untersuchen, was sind das für Strukturen? Machen die Workflows Sinn? Sind da überflüssige Arbeiten dabei? Warum nicht gleich von A nach B, warum irgendeinen Umweg dorthin nehmen? Weil jeder Umweg bedeutet wieder Fehlerquellen, jeder Umweg bedeutet wieder mehr Zeitaufwand, jeder Umweg bedeutet wieder X-Faktoren, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Ja? So, das heißt also, die Mitarbeiterführung, ja, wenn du, anders gesagt, wenn du selbst ein hohes Maß an High-Flow-Zeitmanagement an den Tag legst, ja, dann färbt das automatisch auf die Mitarbeiter ab. So, allerdings, ja, wollen und müssen wir eine kleine Unterscheidung treffen, nämlich einerseits hast du Mitarbeiter in Führungspositionen, die für ihre Leistung bezahlt werden und nicht für ihre Zeit, okay? Und hast du Mitarbeiter, die de facto für ihre Zeit bezahlt werden. Und natürlich auch für die Leistung, ja, aber sowohl als auch. Okay? Und das ist der springende Punkt. Schau, wenn du jemanden für die Zeit, schau, wenn jetzt jemand zum Beispiel, nehmen wir einen Kellner her, nehmen wir einen Barkeeper her, nehmen wir einen Koch her, nehmen wir eine Rezeptionistin her zum Beispiel, ja? Nehmen wir ein Zimmermädchen her. Da geht es immer darum, die arbeitet von dann bis dann. Ja? Und deswegen ist die Diensteinteilung für mich so wichtig, weil ich brauche die Leute im Haus. Ja? Verstehst du, das bringt, wenn du jetzt aber einen anderen hast in der Führungsebene, der wirklich dafür bezahlt wird, dass er Sachen checkt, dass er Sachen delegiert, dass er Dinge einteilt, dass er Workflows optimiert gemeinsam mit mir, oder dass er buchhalterisch gute Sachen macht, oder? Dann können wir sehr wohl Zeit von Leistung entkoppeln. Ja? Also Arbeitszeit von Leistung entkoppeln. Und das ist der Grund auch, warum ich das Patent genehmigt bekommen habe. Also ich habe das patentiert, ja, High-Flow-Zeitmanagement, nämlich ein Schritt-für-Schritt-System, wie du doppelt so viel in der halben Zeit erreichst, ohne auszubrennen. Ich wiederhole es noch einmal, weil es ist einfach ein geiler Satz, lass das auf der Zunge zergehen. Wie du doppelt so viel in der halben Zeit erreichst, ohne auszubrennen. Das ist die Tagline vom High-Flow-Zeitmanagement. Ja? So, das ist definitiv ein Paradigmenwechsel, aber mit dem Wermutstropfen, er ist nicht für jede Position in der Arbeitswelt anwendbar. Was mich zum nächsten Thema bringt, wie kann ich eine Vier-Tage-Woche propagieren? Ich kann ja nicht alle Leute mit dem, über den gleichen Kamm scheren, das funktioniert
Ja,
nicht.
geht nicht, weil eben genau das wieder so ist, wie du gesagt hast, ne, es muss Leute geben, die sind anwesend von da bis da, ne, also, und da gibt es viele Bereiche klarerweise auch, ja.
Genau. So, wenn jetzt aber der klassische Burnout-Fall ist, ja, der ja in den meisten Fällen viel früher beginnt, ja, nur es ist in der heutigen Zeit eben so, schau, du kannst das so vorstellen, bevor wir jetzt Geschäftsführer geworden sind vom Jägerwirt, gell, war das Coaching und Mentoring-Business mit dem Five-Flow-Zeitmanagement mein absolutes Haupteinkommen, gell, und dann ist uns der Jägerwirt unter Anführungszeichen dazwischen gekommen, gell. Aber egal, ja, es findet jetzt eh wieder alles zusammen, weil unser Klientel sind eben oft Leute, oft Gäste, die haben den Cash, gell, und die haben die Zeit im Urlaub, aber haben das ganze Jahr über keine Zeit. Ja, ich will wegkommen von dem, man braucht Urlaub, dass man sich erholen kann von diesem doch so anstrengenden Alltag. Verstehst du? Ich finde, das ist der springende Punkt. Das soll nicht sein. Schau, in meinem Buch Wochenende ab Mittwoch, gell? Es ist so, wenn du in der halben Zeit doppelt so viel schaffst, ist die Woche am Mittwoch fertig und du kannst machen, was du willst. So, jetzt gibt es natürlich die Unkenrufe, die sagen, ja, Alex, und jetzt funktioniert es wohl nicht, hä, das Wochenende ab Mittwoch. Dann sage ich, Leute, es geht ja nicht um das Wochenende ab Mittwoch. Es geht ja darum, dass du viel mehr schaffst ohne Anstrengung. Ja? Das heißt für mich, ich mache doppelt bzw. dreimal so viel in einer Woche, weil ich brauche keine Wochenenden. Es ist mir wurscht. Ja? Weil der Flow ist so in mir verankert. Und wenn du mal verstehst, dass der Flow etwas ist, was nicht zufällig passiert, sondern dass das ganz, ganz klare Parameter sind, aufgrund deren du den Flow planmäßig hervorrufen kannst in dir. Und wenn du auf die Rahmenbedingungen schaust und es schaffst, dass du möglichst lange in dem Flow-Zustand bleibst, und wenn du verstehst, dass der Flow-Zustand ein nicht nur anstrengungsloser Zustand ist, sondern ein Zustand, in dem du Energie bekommst, spätestens dann versteht man, warum man nicht ausbrennt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt meine 80-Stunden-Wochen mache, jetzt zum Beispiel, in der Hauptsaison, in der Nebensaison, mir ist es egal wann, gell? Dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass die Leute auf mich aufschauen. Dass sich die denken, wie macht das der Alex? Und schon wieder haben wir das Gleiche, wie damals auf der Uni, und schon wieder haben wir das Gleiche, wie auf Bali. Nur damals war es so, da habe ich viel mehr Freizeit gehabt, aber ja, eigentlich trotzdem sehr viel erreicht, aber jetzt erreiche ich um ein Vielfaches mehr und habe keine Freizeit. Das heißt, das triggert natürlich jene, die sich erholen müssen und die bei uns auf Erholung sind von ihrem Alltag. Und die fragen mich dann, Alex, irgendwas ist mit mir falsch, ich brauche meinen Urlaub, aber ich weiß, ich bin nächste Woche wieder zu Hause und ich komme wieder ins Rad. Was soll ich tun, damit ich es so schaffe wie du?
Ist
Dann sage
natürlich
ich,
eine Denkweise, nicht? Und dein Leben, das du dir, wenn man so sagen will, etwas zurechtgebaut hast, selber auch. Jetzt klarerweise einmal, nicht? Also ich kann das zum Teil ein bisschen nachvollziehen, weil ich für mich selber den klassischen Urlaubsbegriff auch nicht kenne. Ich verreise gerne einmal, aber ich brauche keinen Urlaub von meinem Leben oder von meinem Arbeitsleben, weil ich das einfach gerne mache auch. Nichtsdestotrotz verreise ich gerne, aber das ist bei mir Reisen und nicht unbedingt Urlaub. Nicht? Also so ist irgendwie meine Denkweise. Ich glaube, das kommt ein bisschen in diese Richtung denn auch hin mitunter. Du hast vorher gesagt, ganz wesentlich ist, was von einem Leader und einer Führungskraft erwartet wird, von einem Geschäftsführer, ist Kommunikation und Entscheidungen zu treffen. Kommunikation ist eines der wichtigsten Elemente. Das hast du als erstes genannt, oder?
definitiv.
Kommunikation, aber ganz stark auch mit den Mitarbeitern. Habe ich das richtig verstanden? Also viele verstehen ja Kommunikation immer ganz stark Kommunikation mit den Kunden da draußen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir ist es Kommunikation mit den Mitarbeitern auch oder vorwiegend.
Also, ich sag, meine absolute Kernkompetenz ist Kommunikation, und wenn du jetzt erfolgreiche Menschen anschaust in Leading Positions, dann sind die alle kommunikativ komplett am Start und sie verstehen, dass die Kommunikation etwas ist, was du nicht dingfest machen kannst. Das schwimmt überall mit. Ja? Kommunikation und Marketing. Ja? Ich mach oft einmal gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Kommunikation und Marketing, weil, schau her, Sobald du was zu sagen hast, sobald du was erreichen willst, sind automatisch Menschen involviert. Ja, automatisch. Sind's Gäste, sind's Kunden, sind's Mitarbeiter jetzt vor Ort, ja? Oder sind's vielleicht zukünftige Gäste? Oder sind's vielleicht Gäste aus der Vergangenheit? Sind's zukünftige Kunden? Sind's Kunden aus der Vergangenheit? Verstehst? Sind's die eigenen Kinder? Ist es die eigene Frau? Verstehst? Du sprichst die ganze Zeit mit mir. Sind's die Schwiegereltern? Sind's die Eltern? Bist es du selbst? Ja? Alles ist Kommunikation. Alles. So. Wenn du die Kommunikation, wenn du da einen Flow reinbringst, gell, und wenn du endlich einmal checkst, gell, dass du auf Augenhöhe mit Respekt, mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung mit anderen Menschen sprichst, dann sind die Chancen viel größer, dass das, was du sagen willst, bei demjenigen ankommt. In anderen Worten, wenn ich das, was ich sagen will, einfach nur so rüberrotz, oder wenn ich das jetzt mit Respekt zum Beispiel jetzt in ein Backerl einpacke, ja, und das Papier vom Backerl ist der Respekt und die rote Schleife ist die Dankbarkeit und die Wertschätzung, ja, und dieses Backerl kommt beim anderen an oder bei der anderen an, ich tue das jetzt nicht gendern, dann ist die Chance ja viel größer, dass mein Gegenüber versteht, was ich meine oder was ich sagen will oder sagen wollte. Und das ist das ganz Gleiche beim Marketing, oder? Du willst einfach in der Lage sein, dass du die Sprache des Marktes sprichst. So, manchmal ist mein Markt mein Mitarbeiter. Okay?
Verstehe,
Der will
ja.
in deiner Sprache sprechen oder in ihrer Sprache sprechen. Manchmal ist mein Markt meine Frau. Okay? Ich will in ihrer Sprache sprechen und will das mein Anliegen ihr entsprechend vermarkten, dass sie Ja sagt. Oder? Wir wollen uns das Ja einholen. Beim Kunden ist ganz das Gleiche. Oder? Kinder, wie kann ich meine Message so bei ihnen vermarkten, dass sie das cool finden, was ich von ihnen will? Oder? Und mit Kunden ist es das ganz das Gleiche. Ja? So, aber trotzdem, ja, oder nicht aber was dazu kommt, ja, ist wieder die Klarheit. Wie könnte ich das, was ich jetzt gesagt habe, in die Praxis umsetzen? Wäre mein Kopf voll? Wird nicht funktionieren. Wird nicht
Verstehe.
funktionieren. Ich wäre so tight in meinen Gedanken und ich wäre so in dem Ganzen war. Muss ich noch, muss ich noch, muss ich noch, finde ich nicht die Zeit dafür, hätte ich machen sollen, Telefon klingelt, WhatsApp kommt, tak, 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 tak. Da kann schon mal passieren, dass man was im falschen Ton sagt. Ja? Aber wenn es einmal den Mund verlassen hat, dann ist es gesagt. Verstehst? Also mein Ziel ist immer, einen freien Kopf zu haben. Immer.
Jetzt gibt es ein Kapitel in deinem Buch, das nennt sich Focusing Questions. Was sind denn so diese Fragen, die vielleicht zwei, drei, vier wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte? Ich glaube, da geht es um die Fragen, die man sich ja auch selber stellen sollte. Was sind so aus deiner Sicht die zwei, drei wichtigsten Fragen, die man sich stellen sollte?
Die absolut übergeordnete Frage in meinem Leben ist, was kickt mich? Was kickt mich? Was ist das, was mir so richtig taugt? Was ist das, was mir so richtig Spaß macht? Was ist das, was ich immer schon machen wollte? Oder? Und, verstehst, es ist egal, ob das jetzt im Sport ist, ob das jetzt was in der Natur ist, ob das jetzt, keine Ahnung, eine steile Rinne, die ich immer schon mit Skifahren wollte, oder ein großer Felsen, den ich immer schon mit Snowboard springen wollte, oder genau die Welle an dem Spot bei dem Swell, die ich schon immer surfen wollte, oder dieses eine Business-Ziel, ja, oder dieses eine bauliche Unterfangen beim Hotel jetzt zum Beispiel, gell? Was kickt mich, oder? Was kickt mich? Und das ist etwas, schau, wenn ich Dinge mache, die mich kicken, dann reicht es mir oft, wenn ich wenig Zeit mit diesen Dingen verbringe, aber sie so intensiv mache, das ist wie ein kompletter Booster, der mir über die nächsten 2, 3, 4 Wochen drüber boostet. Verstehst? Also was kickt mich, ist meine definitive Überfrage in meinem Leben und dann natürlich in weiterer Folge die Konsequenz an den Tag zu legen und zu sagen, so das mache ich. Ja? Ich lasse mich nicht davon abbringen. Ja? Ich schaufel mir mein Zeitfenster so, dass sich genau diese Aktivität in dieser Zeit ausgeht und dann mache ich es. Dann schütze ich dieses Zeitfenster. Das ist auch in meinem Buch, ist ganz wichtig. Ja? Schütz deine Zeitfenster. Es bringt nichts, wenn du Zeit freischaufelst, aber die dann mit irgendwas verbringst. Verstehst? Also klare Anliegen in klaren Zeiten ist, glaube ich, die Überschrift bei dem einen Kapitel. Also mein Buch, ich muss ehrlich sagen, das Buch Wochenende ab Mittwoch, Ich bin wirklich stolz auf das Buch, ich sage es dir ehrlich, gell? Weil ich habe das in ein paar Wochen geschrieben, ich habe das so im Kopf gehabt, gell? Ich habe das einfach nur runterbringen müssen. Du weißt selbst, wie es ist, wenn du ein Buch schreibst, gell? Du hast das komplette Konzept drin und du brauchst das einfach nur abtippen, gell? Und dann irgendwann, wenn das Baby da ist, dann kreist du. Und ich lese selbst auch in meinem eigenen Buch nach. Gell? Ich lese wirklich nach, ich nutze es. Aber so wie du gesagt hast, die Focusing Questions. Gell? Die zweite Focusing Question, also wenn man jetzt von dem, was kickt mich, wenn man da ein Level, es gäbe noch ein paar andere Fragen, die auf dem gleichen hohen Level sind wie das, was kickt mich, aber wenn wir jetzt ein Level weiter runtergehen, weil wir wollen ja in die Praktikabilität kommen, es geht ja um das, tja, ich will, dass die Zuhörer jetzt da was mit heimnehmen, oder? Ich will nicht, dass ich jetzt irgendwas da herpredige, gell? Und was wirklich greifbar ist, was jeder von euch mitnehmen kann, ist, das One Thing, oder? Was ist das eine Ding? Das kommt nicht von mir, ich schmück mich da nicht mit fremden Federn, sondern es ist von Gary Keller, einer meiner Mentoren. Und weil es ist einfach so, wenn du erfolgreich bist, dann brauchst du Mentoren. Wenn jemand glaubt, er kann es allein schaffen, dann kann er es mal probieren. Ich war auch lang auf dem Trip, ich brauche keine Mentoren. Aber wenn ich früher damit angefangen hätte, dann wäre es mir schon besser gegangen. Oder wenn ich früher Seminare besucht hätte, oder wenn ich früher Retreats besucht hätte, gell? Ich war viel zu lange Einzelkämpfer, anstatt dass ich mich connect und mir die Dinge aneigne, die andere zu sagen haben. Aber eben, kommen wir zurück zum Gary Keller. So, und das one thing, oder? What's the one thing that I can do, so when I do it, everything else becomes more easy or is no longer necessary? Auf Deutsch übersetzt, was ist das eine Ding, das ich machen kann, so dass, wenn ich es mache, alles andere einfacher geht oder nicht länger notwendig ist. Okay, das ist der ganze Satz. Ja? Liebe Zuhörer, geht's nochmal, spult's nochmal zurück und lasst euch den Satz nochmal rein. Hat Gold drinnen, gell? So, pass auf. Gehen wir, hast Lust? Gehen wir und untersuchen
Ja,
den Satz kurz?
gehen wir da noch ein
Ja.
bisschen rein.
Ja, cool. So, was ist das eine Ding? Die Frage ist nicht, was sind die zwei einen Dinge oder was sind die drei einen Dinge, sondern die Frage ist, was ist das eine Ding? Eines. Okay? Denke, ich habe vorher viel gesagt über reduzieren, eliminieren, fokussieren. Ja? Eine Ding, was ist das eine Ding? Das ich machen kann. Kann ich es wirklich? Ich kann mir ein super One Thing rausholen, aber wenn ich es nicht machen kann, dann bringt mir das genau gar nichts. Oder? Also Machbarkeit, ja, es muss machbar sein für mich als Person. Ja. Das ist das eine Ding, das ich machen kann, so dass, wenn ich es mache, wir versetzen uns in eine zukünftige Situation. Ja. Wenn ich es mache, ich denke jetzt noch drüber nach, aber ich versetze mich dorthin, dass ich es schon mache oder gemacht habe. Alles andere entweder einfacher geht oder nicht länger notwendig ist. So. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht ein One Thing habe. Diesen Tag gibt es nicht. In meinem Leben gibt es nicht. Das habe ich schon immer gehabt, nur lang bevor ich über das One Thing gelesen habe und bevor ich mir das bewusst war. Es gab immer ein Ding. Das bedeutet, ich gehe nicht schlafen, bevor ich dieses eine Ding nicht gemacht habe. Und in meinem Fall mache ich so, das One Thing ist das, was ich als erstes machen will. Und in den meisten Fällen ist auch das erste ist, das ich mache. Weil, schau her, mein Tag kannst du jetzt so vorstellen, jetzt im Hotel, gell, als Geschäftsführer von einem, weißt du, wir haben 60 Mitarbeiter, wir haben 60 Zimmer, es ist einfach immer was los, wir haben die Skihütten, gell, und was der Tourismus ist einfach, hast 1000 X-Faktoren, gell, immer kann irgendwas sein, gell. Das heißt, mein Tag ist eigentlich so, gell, ich agiere bis circa 10 am Vormittag und ab 10 reagiere ich. Ja, es ist einfach, ich will es nicht, ja, wenn ich es mir aussuchen kann, dann agiere ich den ganzen Tag von früh bis Ende, ja.
Verstehe, aber es ist eben
In meinem
klar.
Job spürt es das nicht. Es spürt es einfach nicht. Das heißt, ich muss reagieren, weil ich mit Menschen zu tun habe. So viele Mitarbeiter, habe so viele Gäste. Oder? 170 Leute, wenn das Haus voll ist. Ja? Plus Zulieferer, plus das. Oder? So. Das heißt, wenn ich einmal sage, okay, es ist so, ja, annehmen der Situation, es ist so, ich kann nur bis 10 maximal agieren und ab 10 muss ich reagieren. dann bedeutet das ja, dass ich für mich selbst weiß, ich habe nur bis 10 Zeit, um meine Sachen unterzubringen. So. Dass ich dann nicht um 9 aufstehen werde, erklärt sich von selbst. Oder? Das heißt, ich bin ein Early Riser, ich stehe immer früh auf, außer bei mir ist so, mein Immunsystem ist jetzt schwach und ich hole mir die Regeneration immer im Schlaf, gell? Aber prinzipiell stehe ich immer früh auf und nutze die Zeit bis 10 Uhr, um mindestens mein One Thing zu machen. So, es kann auch sein, dass mein One Thing an dem Tag Tiefschneefahren ist. Okay? Ja, um wie viel Uhr werde ich bei der Piste sein? Oder wann werde ich meine Tour anfangen? Ja, dann bin ich bei Sonnenaufgang und Gipfel oben. Verstehst du, wenn ein geiler Tag ist, so wie vorgestern war zum Beispiel.
Ja, lieber Hörer, das kann ich jetzt einmal nur bestätigen, weil vor wenigen Tagen war ich nämlich oben im Seehotel Jägerwirt und ich bin um 8:45 ungefähr aufgebrochen Richtung Piste, Richtung Lift. Wer kommt mir entgegen? Alex. Und sagt, schau mal darauf, oben dieses Gipfelkreuz. Da war ich halt oben und bin runtergefahren. Und das war so geil. Ich bin nochmal raufgegangen und bin nochmal runtergefahren. Zu einer Zeit, wo ich erst einmal rausgehe, um Skifahren zu gehen, kommt der zurück und ist zweimal vom Gipfelkreuz mit dem Snowboard im Tiefschnee runtergefahren. Also er lebt genau das, was er sagt. Das kann ich nur bestätigen. Ja.
Siehst du das halt gut, dass du sagst, gell? Das Leben, was ich sage, ist ja, das, wie kannst du erinnern, wie ich vorher gesagt habe, gell, dass uns das Hotel dazwischen gekommen ist, oder? Weil ich ja eigentlich in meiner Coaching-Mentoring-Tätigkeit war, gell? Und dass ich dann aber gesagt habe, es findet jetzt alles wieder zusammen, es greift jetzt wieder zusammen wie ein Zahnrad, gell? Schaut, der Unterschied zwischen, und ich mache jetzt niemanden schlecht, bitte, ihr Speaker da draußen versteht es mir nicht falsch, gell? Aber wenn ich jetzt einmal nur sage, gell? Wenn ich jetzt da einen Speaker auf der Bühne stehen habe, gell, der jetzt da irgendein Ding da ablässt und umeinander predigt und das musst und das musst und das darfst nicht und das darfst nicht, gell, aber dem sein Job ist eben zu speaking, zu sprechen, ja, oder wenn ich jetzt einen Buchautor habe, dessen einziger Job ist, Bücher zu schreiben, gell, dann kann es leicht sein, dass man berechtigterweise einen Zweifel äußert oder seinen Unmut äußert im Sinne von, ja, der hat ja leicht reden, der muss es ja nicht machen, oder? Genauso, wenn ein Coach in eine Firma kommt und irgendwas da jetzt umeinander coachen will, gell, ja, dann hat der Mitarbeiter immer den Joker zu sagen, ja, der hat leicht reden, der soll mal meinen Job machen, oder? So, das heißt also, dieses Speaking-Business steht oft einmal auf wackeligen Beinen, gell? Aber wenn bei mir jetzt, und ich will mir jetzt da nicht, weiß gut, wie in den Vordergrund tun, gell, bei mir ist es einfach so, es hat sich einfach so ergeben. Bei mir ist es so, egal wer es ist, ob es jetzt ein Gast ist im Hotel oder ob es jetzt jemand ist in meiner Audience, wenn ich Speaker bin, gell, oder wenn es jetzt jemand ist, wenn ich gebucht bin, zum Beispiel für ob es jetzt eine Managerwoche ist oder ob es jetzt so ein geiles Manager oder Leading, Business Leading Retreat ist, gell, wo wirklich alles Leute zusammenkommen, die hochwertige Informationen haben wollen, gell, und die fragen mich, was ist eigentlich dein Job? Und ich sage, mein Job ist Geschäftsführer von einem 4-Sterne-S-Hotel, vom Seehotel Jägerwirt auf der Tour der Höhe auf 1800 Metern. Aha, dein Job ist nicht Coach und Speaker. Dann sage ich, na, mein Job ist Geschäftsführer. Ja, ach so, also ist das alles, was du uns sagst, ja wirklich erprobt in der Praxis? Dann sage ich, schau, ich gebe euch einfach nur einen Einblick in mein Leben, nämlich in ein Leben, das funktioniert. Sowohl auf privater Ebene, auf gesundheitlicher Ebene und auch auf der Ebene der Umsatzzahl und des Gewinnes. Verstehst? Und das bringt einfach so eine Tiefe und so ein Fundament in das High-Flow-Zeitmanagement, dass die Leute denken, das funktioniert ja wirklich. Genauso wie du jetzt gesagt hast, der kommt ja wirklich schon um 8:45 zurück vom Skifahren und vom Snowboarden. Ich stehe für das, ich mache einfach das, was ich sage. Und das ist einfach, das ist, weißt du, und das ist bei den Mitarbeitern auch etwas, gell, wenn du den Charaktereigenschaft hast, gell, walk your talk, oder? Mach das, was du sagst, dann kommt das Leadership eigentlich von allein. Weißt du, ich brauche da nicht jemanden antreiben oder sagen oder jemanden auf die Vier stellen oder irgendwas, gell, wenn die sehen, dass ich eigentlich was mache, was ihr Job ist, ist es denen peinlich und dann machen sie es sowieso schon das nächste Mal viel schneller. Zum Beispiel ein Papierl aufheben vom Boden, oder? Es gibt kein Papierl, was bei uns im Hotel liegt, wo ich vorbeigehe. Ich hebe jedes auf. Und was ist dann? Es ist sauber, weil sie es in Zukunft selbst machen. Wenn ein Tisch noch mit den Tellern steht, dann gehe ich hin und serviere die Teller ab. Der Kellner sieht das, dem ist es peinlich, weil er weiß, es ist sein Job. Und er denkt sich, warum habe ich das nicht gemacht? Nächstes Mal macht er es. Muss ich ihm was sagen? Nein. Muss ich laut werden? Nein. Muss ich irgendeine Drohung aussprechen? Nein. Ich bin einfach der, der ich bin. Fertig. Und deswegen bin ich ein cooler Chef, weil ich niemanden auf die Füße stecke.
Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen, mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung, frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setz es um und schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Du hast aber vorher zwei ganz entscheidende Wörter gesagt, nicht, wenn du quasi mit Leuten redest in Firmen, wo du vielleicht als Coach gebucht bist und so. Das sind die zwei Wörter, ja, aber. Ja, aber sind ja genau die, ne, die die Leute verwenden, so quasi, wenn es um die Bremse geht. Nicht? Was bremst mich von dem Leben, das ich ja vielleicht gerne führen würde? Weil ich genau das hätte, dieses One Thing, genau das Große, das ich gern tun würde. Wir kennen ja alle das Lied von Udo Jürgens, nicht? Ich war noch niemals in New York. Da träumte er auch davon, beim Zigarettenholen. Wie wäre es jetzt eigentlich, nicht? Statt Zigarettenholen einmal nach New York zu fliegen? Aber am Ende kehrt er einfach wieder mit den Zigaretten zurück in seine Wohnung und in sein Leben, ohne auszubrechen. Also was sind so die großen Bremsen?
Selber schuld ist er, verstehst? Selber schuld. Schau, das ist wieder was ich aus der eigenen Erfahrung sagen kann. Schau, dieses ganze Bali-Ding von uns, das klingt jetzt so geil und das klingt jetzt so super mutig und alles. Ja, okay, ich war 24, die Sabine war 20 und wir haben zu Hause alles verkauft, was wir gehabt haben. Damals war das nicht so viel. Aber und wir sind in den Flieger gestiegen und wir sind nach Bali geflogen. So, fertig. So, für mich ist das überhaupt nichts Schlimmes. Und es war auch damals nichts Schlimmes. Aber für so viele Leute ist das was Illusorisches. Die können
genau.
Niemals machen. Aber wenn du das Mindset hast, hupf einfach in den Fluss rein. Sag einfach ja und du kommst irgendwo anders an. Du hast keine Ahnung, wo du ankommen wirst. Alles, was du weißt, ist, dass es ein saugeiler Ride wird. Ja, dann gib mir einen Grund, warum du das nicht machst.
Ist das Mindset jetzt irgendwie bei dir mitgekommen von den Eltern her? Hast du das irgendwo gesehen? Hast du in jungen Jahren vielleicht, woher kam dieses Mindset? Weil angeboren ist es ja nicht wirklich. Also das muss ja auch von irgendwo herkommen, dass ich es gelesen habe, dass ich was gesehen habe, dass es einen Punkt gegeben hat, was das vielleicht ausgelöst hat.
Ja, es kommt auf jeden Fall von meinen Eltern, aber sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Ich muss da kurz ausführen, meine Eltern sind beide Lehrer, gell? Der Papa ist Lehrer gewesen in der Mittel-, also im Gymnasium Englisch und Geografie, die Mama war in der Volksschule. Ich bin eigentlich auch Lehrer, gell? Ich habe Englisch und Sport studiert und Sportwissenschaften auch dazu. Und wir waren halt immer fort, gell? Wir waren halt immer mit dem Campingbus am Weg und wir waren immer outdoors. Also das Reisen ist definitiv von den Eltern gekommen, gell? Die haben ja auch voll unterstützt dann später. Aber gleichzeitig das Mindset, weißt du, es ist ein kompletter roter Hintergrund, gell? Beide Lehrer und ja, bleib in Straßburg
Ja.
und mach das und wie viele Jahre sind es noch zur Pension? Das ganze Ding, was ich hasse, gell? Das geht überhaupt nicht für mich. Und da kann es wohl sein, dass das dann sozusagen ins Gegenteil übergesprungen ist, gell? Weil jetzt wird.
Gegenbeispiel sortiere, wie man dann
Ja.
wieder mitunter nennt, ne? Das
Ja,
andere, das
genau.
Reisen, nimmst du für dich mit und beim anderen bist genau das Gegenbeispiel.
So ist es.
Ja.
So ist es.
Ja.
Es war für mich schon ein großer Lernprozess auch, gell? Weil die Familie, in die ich reingeheiratet habe, gell? Also eine komplette Unternehmerfamilie, gell? Wo halt alles anders war. Ich meine, ich komme aus einem komplett roten Background, klar, als der Opa war noch dazu Meister in der Lean, gell? Und jetzt dann in die Unternehmerfamilie reinzuheiraten, das war am Anfang schon anpassungsbedürftig, gell? Muss ich sagen. So einerseits, was Risikobereitschaft, was Geld betrifft, andererseits natürlich muss ich auch ganz klar sagen, die Mitarbeiterthematik, ich kannte es immer nur von der anderen Seite und jetzt, und dann auf einmal ist es mehr von der Arbeitgeberseite kommen, gell, und, aber gut, dass ich die andere Seiten auch so gut kenne, gell, dann ist es mir immer möglich, dass ich einen coolen Mittelweg habe. Und am Ende vom Tag muss man dazu sagen, gell, das ganze Lernstudium, also ich habe das absolut nicht umsonst gemacht, weil diese ganzen, also viele von den pädagogischen Inhalten und von dem ganzen Ding kommt mir auf jeden Fall zugute, gell. Aber am Ende vom Tag, gell, wenn du mich fragst, was hat dich dorthin gebracht, wo du bist, oder was hat dich über die ganzen Stationen in deinem Leben gebracht, dann ist es definitiv das Mindset, einfach zu sagen, hey, fuck it, just do it, oder? Einfach mach's einfach, red nicht lang drüber, sondern zieh's einfach durch. Weißt, das war schon geil auf Bali, gell? Weil auf Bali ist so, da hast du eine Idee, gell? Und dann hast du den Cash dazu, den treibst du auf irgendwie und dann machst du es einfach, gell? Da gibt's keine Regulation, da gibt's kein Ding, da gibt's keine Konzession, da gibt's keine Bürokratie und das, also zumindest in der Zeit, wo wir unten waren, gell? Und deswegen war die Zeit, wo wir auf Bali waren, halt so geil, weil wir haben uns komplett verwirklicht. Du musst dir vorstellen, wir haben da unten einen Mountainbike-Park gemacht, in the middle of nowhere, in einzigen in ganz Südostasien, ich hab den selbst mit der Machete durch den Dschungel geschlagen, gell? Und das war genau die Attitude. Fuck it, just do it, oder? Mach's einfach, gib einfach Gas. Und alles andere auch, gell? Und dann diese Attitude dann aber in Österreich weiterzuführen, gell? Obwohl es viele Stolpersteine und viele Hürden gibt, gell? Aber diese Attitude dann letztendlich konsequent treu zu bleiben, nämlich red nicht lang drüber, sondern mach's einfach, zieh's einfach durch, setz Zeichen, oder? Das ist das, was ich mir zur Gewohnheit gemacht habe. Weil, schau, kann ich kurz abschweifen auf das Gewohnheit?
Ja, gern, gern,
Weißt,
gern. Wir haben noch ein paar Minuten.
das ist auch, ja, das ist eher ein cooles Closing, gell? Weil, schau jetzt, wenn jetzt die Hörer anspricht, oder jetzt denkt sich, boah, cool, Alex Springer-Schmidt, cooler Typ, sehr die wird, boah, ja, geile Verantwortung, hin und her hat schon viel gemacht. Der eine schaut aufs Instagram, der eine googelt mir oder irgendwas und sieht, dass das alles stimmt, was ich sage. So, aber das ist dann oft einmal so ein Strohfeuer, gell? Denkst du, boah, cooler Typ, werde ich nie erreichen, ja? So, aber es geht einfach darum, schau, wenn du diszipliniert dran bist, gell? Dass du dein Ziel erreichst, ja, oder dass du deine Zwischenziele erreichst, gell? Dann ist es ja mühsam, oder? Disziplin ist immer mühsam. Niemand steht auf Disziplin, oder? Wenn ich zu dir jetzt sage, hey, Disziplin, findest du das geil? Dann sagst du wahrscheinlich, na, finde ich nicht geil, oder? So, aber es hilft nichts. Über einen bestimmten Zeitraum musst du konsequent diszipliniert sein, nämlich so lange, bis du aus dieser konsequenten Disziplin eine Gewohnheit entwickelt hast. Und sobald es eine Gewohnheit ist, brauchst nicht mehr drüber nachdenken. Das gleiche wie eine gesunde Lebensweise. Oder wenn ich jetzt bei einer Leberkässemmel vorbeigehe oder ich gehe bei, was weiß ich, Quinoa-Laberl oder Falafel vorbei, dann weiß ich schon, wo ich hingreife. Da brennt nicht einmal, da brenne nicht einmal Hirnschmalz oder irgendeine Energie für die Entscheidung, ja, weil es für mich keine Entscheidung mehr ist. Weil es zur Gewohnheit geworden ist, dass ich mich gesund ernähre. Oder? Wenn ich bei einer Klimmzugstange vorbeigehe, dann hänge ich drauf und mache meine Klimmzüge. Warum? Weil ich es gewohnt bin, dass ich meinen Körper trainiere. Immer. Oder? Wurscht, ob ich ein Hemd anhabe oder ein kurzes Leiberl anhabe. Verstehst du das an? Wenn es schneit, ist es ganz klar, dass ich am nächsten Tag snowboarden gehe. Weil ich es gewohnt bin. Wenn ich spüre, dass es in den Mitarbeitern irgendwas ist, wenn ich merke, wow, irgendwas ist da, dann sprich ich es an. brauche ich nicht einmal überlegen, weil ich es gewohnt bin. Da brauche ich kein Meeting einberufen und das irgendwie announcen, sondern fange ich mir die ein, zwei her, was reibt, und rede mit denen ganz normal. Und warum kann ich mit denen ganz normal reden? Weil ich einen freien Kopf habe und weil deshalb meine Kommunikation funktioniert. Also du siehst, das Ganze, was ich sage jetzt, gell, ich habe am Anfang gesagt, ich rede vielleicht ein bisschen konfus, gell, aber am Ende vom Tag ergibt es ein großes Ganzes. Gell, und mir ist einfach wichtig, dass die Hörer verstehen und Hörerinnen verstehen, dass erstens einmal von nichts kommt nichts, verstehst? Also von dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe. Zweitens einmal, wenn du es allein versuchst, ja, dann gehst du definitiv den harten Weg, der nicht notwendig ist. Wenn du dir dein
Keiner
Wissen,
gewinnt allein.
so ist es, wenn du dein Wissen dir aneignest von anderen, ja, es ist ja, es gibt ja alles schon, ja, du brauchst nur jemanden finden, der deine Sprache spricht, ja, von dem du annehmen kannst, was er oder sie sagt, oder? Und wenn du den gefunden hast für ein Thema, was zurzeit wirklich was eine Rolle spielt in deinem Leben, ja, dann wärst du doch dumm, wenn du denjenigen nicht nutzt, dessen Wissen nicht nutzt und es dir zum Nutze machst und es dir einverleibst, sodass du deinen Blindspot oder dein Manko oder deinen Rückstand, Wissensrückstand, Erfahrungsrückstand, whatever, nicht auf das Level bringst, auf das du es bringen musst, nicht willst, sondern musst, dass du deine Performance leisten kannst. Wurscht, ob das jetzt im Privaten ist oder im Geschäftlichen. Verstehst? So, und um das geht's. Ganz einfach.
So, liebe Hörer, wer jetzt noch tiefer reingehen will, beziehungsweise wer Alexander Springer-Schmidt live erleben will, da gibt es die beste Gelegenheit am 18. April in Graz beim Fresh Content Kongress. Da wird er nämlich live auf der Bühne sein und einen tollen Vortrag mit untergeben. Aber es gibt zwischendurch eine Menge Pausen auch oder einige Pausen, wo man sich gerne mit ihm unterhalten kann. Also einfach notieren, 18. April Fresh Content Kongress in Graz. Lieber Alexander, herzlichen Dank einmal für den Einblick jetzt einmal in ja, Urlaub ab Mittwoch, wie man in einer halben Zeit doppelt so viel erreicht. Ich werde das Buch mit Sicherheit noch einmal ganz genau auch lesen. Ja, ein paar Sachen verstehe ich schon ganz gut, nicht? Und wie gesagt, das mit Urlaub, ein bisschen bin ich auf diesem Weg mitunter auch sehr, sehr gerne. Der Podcast nennt sich ja Think Digital Now. Wir wollen noch ein bisschen über deine digitale Welt denn wissen. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
Die Lieblings-Apps auf meinem Handy, die ich am meisten verwende, ist...
Nein, das muss nicht. Die Lieblings-App muss nicht die am meisten verwendete sein.
Ach so. Na gut, aber es ist trotzdem, ich verwende es trotzdem am meisten. Also ich habe auf jeden Fall Instagram, ist definitiv eine von meinen Lieblings-Apps. Nämlich einerseits, weil ich mein Instagram konstant befülle, um sozusagen der gesamten Außenwelt zu zeigen, dass ich das lebe, was ich sage. Das heißt also, für mich ist mein Instagram-Account ein absoluter, wie soll ich sagen, Accountability-Partner. Ja? Also jemand, mein Instagram-Account ist wie ein Partner, dem ich Rechenschaft schuldig bin. Verstehst? Also du tust du wirklich, was du sagst. Ja? Verstehst? Und deswegen, wenn ich einen Post am Tag raushaue, dann wissen alle Leute, hey, der Alex ist am Ball, gell? Das passt. Und das nehme ich wirklich für mich her. So, meine zweite App am Handy ist die Apnoe-App. Die heißt, ich bin mir nicht sicher, wie die heißt. Mal schauen.
Apnoe, da geht es um Tauchen, nicht? Und um lange unter Wasser zu bleiben.
Stamina heißt die. Und das ist eine ziemlich coole App, weil da kannst du dein Breath-Hold trainieren. Also für alle, die es nicht wissen, ich tue gerne Apnoe tauchen. Also zurzeit meine Bestleistung ist 4 Minuten 32 Luft anhalten. Gell?
Wow.
Also ich bin tief unten mit einem Atem. Gell? Oder bei uns auf der Durlacher Höhe war ich zum Beispiel schon auf knapp 27 Meter unten in dem See, gerade am Schwarz da unten. Und das ist einfach geil, das taugt mir, es kickt mir Limit wieder. Gell? Aber gleichzeitig ist das Apnoe tauchen für mich etwas, dass ich nicht over the top gehe, weil da weiß ich, wenn ich da einen Blödsinn mache unten, da bin ich weg, gell? Und deswegen ist das eher für mich etwas, wo ich mich selbst runterholen kann, gell? Weil dann denke ich unten an meine Frau und an meine drei Kinder. So, auf jeden Fall Stamina heißt die App und es ist so eine coole Trainings-App, was jetzt den Breath Hold betrifft. Und die dritte App, meine Lieblings-App ist, Bin mir nicht sicher, Spotify oder WhatsApp, keine Ahnung. Ich brauche beide so oft und ich freue mich, dass es gibt, weil es erleichtert mein Leben.
Du wohnst ja in Klagenfurt, beziehungsweise mitunter ja klarerweise auch auf der Tour im Hotel. Aber stell dir vor, in Klagenfurt würden zwei Privatjets landen. Aus dem einen steigt Cristiano Ronaldo aus dem anderen Jeff Bezos. Beide wollen mit dir am Abend essen gehen, um ein bisschen was über das Zeitmanagement zu erfahren oder sich einfach mit dir zu unterhalten. Wen würdest du zusagen von den beiden? Cristiano Ronaldo oder Jeff Bezos?
Nicht mit Ronaldo gehen.
Weil Sport.
Der mit Ronaldo gehen, weil der ist für mich, ich war ja selbst in Madeira schon dreimal, gell, und ich war immer in dem Museum bei ihm, gell, und habe seinen Werdegang miterlebt und so, und das die Vision, die der gehabt hat, beim Jeff Bezos. Schau, ich respektiere beide komplett, gell? Und Jeff Bezos ist einfach, sind beide komplett eine andere Liga, gell? Ich glaube einfach, was die beiden unterscheidet, ist, also ich glaube nicht, dass der Jeff Bezos von Anfang an diese massive Vision gehabt hat, die der Ronaldo gehabt hat von Anfang an, sondern ich glaube einfach, dass das Jeff Bezos das alles einfach nur, dass das so ein Step-by-Step-Thing war. Also in einem hat sich das andere ergeben, hat sich das andere ergeben. Er hat einfach, der ist ein Meister in Gelegenheiten wahrnehmen und voll durchzuziehen, finde ich massiv geil. Aber gleichzeitig, wenn ich sehe, der Ronaldo, wo der herkommt, wenn's in dem Museum einmal warst, gell, was das für ein kleiner Bub war aus irgendwelchen Verhältnissen, gell, und wie sich der dort aufgekickt hat und was der alles gemacht hat. Imponiert mich schon sehr. Aber wenn sie am zweiten Abend bleiben, dann geht er am zweiten Abend mit dem Jeff
Jetzt hast du selber ein Buch geschrieben. Ich sehe bei dir hinten steht einige Bücher auch. Wie konsumierst du Bücher? In klassischer Form, im Print, als Hörbuch oder am Kindle?
im Print. Also ich bin absolut oldschool im Print. Es gibt kein Buch, das ich lese, ohne dass ich nicht einen Bleistift habe. Ein Buch ist für mich einfach, ich stehe einfach auf Bücher, gell? Ich bin jetzt nicht einer, der jeden Tag liest, gell? Aber ich bin einer, wenn ich reinkippe, dann lese ich schon sehr viel, aber eigentlich lese ich fast jeden Tag. So wie zum Beispiel das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist vom Seneca, das heißt De Brevitate Vitae. Also Seneca hat auf Latein geschrieben, ist halt schon ein paar hundert Jahre alt, gell? Und
Ja.
da kannst du so viel außernehmen, gell, von, also die De Brevitate Vitae bedeutet sozusagen von der Kürze des Lebens ungefähr, ja? Also er spricht dann, wie du Zeit schaffen und verlängern kannst, anstatt Zeit, also indem du keine Zeit verschwendest, verlängerst du deine Zeit. Das ist so die Kernaussage, gell? Total geil philosophisch ausgeführt. Das ist das vorletzte Buch, was ich gelesen habe. Dann das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist vom Arnold Schwarzenegger, das Be Useful. Saugeil finde ich. Saugeil für mich ist der Arnold auf jeden Fall ein definitives, massives Vorbild in meinem Leben. Und jetzt aktuell lese ich ein Skriptum für einen Jagdschein, weil das ist mein nächstes Ziel.
Verstehe. So, liebe Hörer, lieber Alexander, wir sehen uns hoffentlich, also Alexander und ich mit Sicherheit am 18. April in Graz beim Fresh Content Kongress. Ihr hofft, der eine oder andere von euch ist mit dabei. Lieber Alexander, herzlichen Dank für den tollen Podcast, für den tollen Einblick jetzt in Flow, in das Zeitmanagement, in dem, was wirklich wichtig ist für einen selber mitunter auch. Herzlichen Dank dafür.
Gerne, sehr gerne. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich finde es immer cool, wenn ich interviewt werde, weil wenn ich mich dann selbst zu sprechen höre, gell, dann komme ich drauf, dass ich manche Gedanken jetzt laut ausführe, wo mir gar nicht bewusst war, dass ich den Gedanken eigentlich schon einmal gedacht habe. Das heißt, ich liebe Interviews und ich finde es voll cool, wenn ich jemanden habe, der mir genau die richtigen Fragen stellt, genauso wie es das du jetzt gemacht hast. Vielen Dank, Harald.
Danke, Alex. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann!